Nochmal von vorn. Ja, das Lied passt irgendwie sehr gut zu dem heutigen Thema. Von daher wäre das gar nicht mal so schlecht gewesen, aber ich glaube, wir können auch anfangen. Ja, ich wollte heute wieder im Galaterbrief weitermachen. Wir waren ja letztes Mal bis Galater 4, Vers 7 gekommen und geht jetzt ab 8 bis 20 weiter. Ja, es ist interessant, ne, dass die Galater dieses verloren haben. Herr, wenn nicht du? Ja. Diese Frage. Ich lese den Text. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus, von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuen dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in mein Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließlich, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderen Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Ja, die Galater dienten vor ihrer Bekehrung falschen Göttern. So haben sie ja auch am Anfang gedacht, als sie die Wunder von Paulus und Barnabas gesehen haben, dass da vor ihnen die Götter in Menschengestalt stehen. Sie haben gedacht, dass der Barnabas Zeus ist und Hermes als Wortführer also Paulus der Hermes sei. Das hatten sie gedacht. Wenn man das jetzt in der Apostelgeschichte nochmal liest, das möchte ich mal machen. Apostelgeschichte, jetzt weiß ich gar nicht, welche Stelle das ist. Ich meine, das wäre 13 gewesen. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. 12 oder 13, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und zwar 8 bis 15. Das ist in Lystra. Ich guck mal eben kurz, einen Moment. Ach, vertan, 14. Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 15. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Stehe aufrecht auf deinen Füßen. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch: Die Götter sind Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen, Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Ja, die Galater glaubten, an die griechischen Götter unter anderem, aber auch eben so ein Misch aus ihrer alten Kultur. Die Galater stammen ja von den Galliern und die hatten so einen Druidenkult, wo wirklich Geister und Dämonen angerufen wurden. Und aber auch den griechischen Götterglauben haben sie angenommen. Als Paulus nun zu ihnen kam und das Evangelium predigte, bekehrten sich einige Galater von diesen nichtigen Götzen zum lebendigen Gott. Ja, Paulus weist darauf hin, dass sie nicht nur Gott erkannt haben, sondern vielmehr, dass auch Gott sie erkannt hat. Also es ist wechselseitig. Sie haben Gott erkannt, aber Gott hat sie erkannt auch. Das ist ja auch das Geheimnis des Glaubens, ne? Gott erkennt uns und zieht uns zu sich hin. Er zieht uns und dadurch, dass er uns zieht, können wir überhaupt erst glauben. Wenn wir ja an unsere Bekehrung zurückdenken, dann ist es Gott, der uns durch sein Wort angesprochen hat, in irgendeinem Punkt, ob durch andere Menschen, ob durch sein Wort. Einige haben nur die Bibel gelesen und haben sich bekehrt. Andere haben über Gott geredet. Egal wie, Gott hat dich in irgendeiner Form angesprochen, bevor du dich bekehrt hast. Und er ist es auch, der dich dazu lenkt, dass du überhaupt möglich bist oder die Möglichkeit hast, dich wirklich zu bekehren. Er bringt dich an einen Punkt, wo du dein ganzes Menschsein, dein ganzes Denken, alles mal hinterfragst. Warum ist das so? Und er bringt dich an den Punkt, wo du überhaupt offen wirst, nach ihm zu fragen. Dass du ja Fragen an den Sinn des Lebens hast. Das sind alles Sachen, die wirkt Gott in deinem Leben. Ja, er lenkt praktisch auch unsere Wege, dass wir suchend werden. Bei mir war es damals ja durch Frauengeschichten, dass ich dann wirklich nachfragend wurde, warum funktioniert das alles nicht so, wie es soll? Und ich hatte da eigentlich für mich eine schwere Sinnkrise bekommen und hatte dann auch wirklich nach Gott gefragt. Ich habe jetzt Gott nicht in dem Sinne die Schuld für all meine Misere gegeben, was ja viele Menschen tun. Das war nicht, aber irgendwo war die Frage nach dem Sinn des Lebens und dann auch die Frage nach Gott bei mir da. Ja, oftmals braucht der Mensch diese Schwierigkeiten, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass er wirklich fragend wird, dass er nach Gott sucht. An einen Punkt, wo er aus eigener Kraft einfach nicht mehr weiterkommt. Und dann schenkt Gott wirklich auch Erkenntnis. Irgendwo berührt er einen und der Mensch erkennt, er ist da. Ja, die Galater haben sich ja dem lebendigen Gott zugewandt, indem sie an das Evangelium glaubten, an Jesus Christus. Sie haben die Gnade angenommen und lebten da drin. Und nun kommt es, sie wenden sich wieder von Christus ab. Es reicht nicht mehr, diese Gnade. Sie gehen jetzt zwar nicht zurück zu ihren griechischen Göttern oder auch zu ihrem Druidenkult, das nicht. Aber sie nehmen ein anderes religiöses System an, das nicht die Macht hat zu retten. Es ist in sich tot. Israel ist ja Gottes Volk. Aber der Glaube an ihren lebendigen Gott, den sie hatten, haben sie verloren, schon lange. Und sie haben ein totes religiöses System daraus gemacht. Es war nur noch ein religiöses System ohne Leben da drin. Ja, Gott möchte keine Menschen, die Religion ausüben oder irgendwie etwas machen müssen, um Gott näher zu kommen. Das funktioniert nicht, sondern er sucht Menschen, die ihn von Herzen suchen, die wirklich vom Herzen nach ihm fragen. Menschen, die sie erkennen, ich brauche dich und nur dich. Ich brauche Gott allein. Ja, Menschen, ja, die erkennen, dass sie ihn brauchen, weil sie ohne ihn nichts sind. Sie sind geistlich arm. Das sind die Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben, das Gott dann heilen kann und heilen wird. Ja, Gott möchte alles für den Menschen sein. Er möchte eine Beziehung mit ihm haben. Ja, die Galater wenden sich nun von all dem ab, was sie eigentlich schon hatten, und nehmen wieder diese tote Gesetzlichkeit, diese tote Religion der Juden an, der Judaisten, die Paulus nachfolgten und praktisch das, was er ausgeteilt hat, den guten Samen wegreißen, um einen schändlichen Samen, einen schlechten Samen einzustreuen. Den Samen wieder dieser Gesetzlichkeit. Ja, Paulus nennt diese Religiosität, das sind schwache, armselige Grundsätze. Da ist nichts hinter, da ist keine Kraft. Das sind arme, schwache Grundsätze. So fingen sie an, wieder den Sabbat zu heiligen, also die Galater fingen an, den Sabbat zu heiligen, Neumondfeste zu halten oder diese ganzen jüdischen Feiertage oder auch die Sabbatjahre, all das war denen auf einmal wichtig. Aber das ist eine Religiosität, da haben sogar die Juden versagt. Die haben den Sabbat nicht so geheiligt, wie sie sollten. Und die ganzen Feste, wie lange wurde das Pascha nicht gefeiert? Oder wie oft in Israel? Ja, sie glaubten dadurch, dass, wenn sie das halten, dass sie vor Gott noch mehr wert wären, dass sie vor Gott noch mehr gelten würden. Dass Gott diese Werke, dieses Halten von Gesetzen anerkennen müsste. Doch das tut er nicht. Ja, Paulus hatte schon darauf hingewiesen, dass Werke nichts zu unserer Errettung hinzufügen können. Hatte er so oft gesagt. Und jetzt fürchtet Paulus, diese ganze Arbeit mit dem Evangelium, all das, das ist nichts mehr wert, das ist weg bei ihnen. Paulus fürchtet, dass diese ganze Arbeit bei den Galatern vergeblich war. Ja, es ist schon seltsam, dass dieser ehemalige, wirklich Muster-Pharisäer Paulus wirklich extrem die Gesetzesreligion seiner jüdischen Brüder so vehement ablehnt. Er war früher genauso und er hat genau das Gleiche gemacht, was jetzt diese Pharisäer oder die Judaisten, die hinter ihm herzogen, versucht haben zu erzählen, hat er früher auch gemacht. Aber er hat Jesus erkannt und jetzt weiß er, dass das Ganze, was hinter ihm liegt, dass das nichts bringt, dass das absolut totes Gesetzeswerk ist. Ja, er war ebenfalls darin verstrickt, doch wo er Jesus kennengelernt hat, war das auf einmal alles nur noch Dreck. Müll. Wollte er nichts mehr mit zu tun haben. Durch seine Begegnung mit Jesus vor Damaskus hat er die Wahrheit kennengelernt. Und zwar Jesus, die Wahrheit. Und er wusste, dass nur allein dieser Glaube an Jesus retten kann. Nur allein die Gnade, die Jesus gibt, rettet. Er gibt seine Gnade, und zwar allen, die an ihm glauben. Ja, nun bittet er die Galater, wieder so zu werden, wie er ist. Nicht wie seine Art, nein. Sondern sie sollten so werden, wie Paulus ist, nämlich frei vom Gesetz. Er ist frei vom Gesetz. Ja, es ist ein Paradoxum, aber seit seiner Bekehrung ist Paulus von diesem Gesetz frei. Und die Heiden, die waren damals ebenfalls frei vom Gesetz. Sie lebten nicht unter dem Gesetz, weil sie kannten diesen Gott nicht, der dieses Gesetz auch gegeben hat. Sie standen nicht unter dem Gesetz wie die Juden, aber dennoch, also sie haben das brauchten es nicht leben, weil sie kannten es nicht. Und nun stellen die sich plötzlich wieder freiwillig unter dieses Gesetz. Das ist doch absolut paradox. Oder sie stellen sich jetzt unter dieses Gesetz, obwohl sie als Heiden nicht unter diesem Gesetz waren, jetzt auf einmal meinen sie, sie brauchen dieses. Also sie legen sich freiwillig ein Joch auf, nämlich das Joch des Gesetzes. Und das kann sie nur knechten. Es knechtet sie nur. Sie sind nicht mehr frei. Vorher haben sie das befreiende Evangelium gehört und die Gnade angenommen und waren frei vom Gesetz und jetzt auf einmal knechten sie sich wieder unter dieses Gesetz. Als Paulus bei ihnen war, dann er kam in Schwachheit und sie haben ihm nicht zu Leide getan, als er in Schwachheit das Evangelium verkündete. Sie haben ihn aufgenommen, obwohl er an Krankheit litt. Das Interessante ist, viele Ausleger denken, dass Paulus an einen Augenleiden litt zu der Zeit. Jetzt, wo ich das nochmal durchgelesen habe, glaube ich das auch, dass das wohl wirklich so sein könnte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber das scheint wirklich so der Fall zu sein. Ne, da heißt es ja, dass sie ihre Augen selbst ausgerissen hätten und ihm gegeben hätten, wenn das möglich wäre. Ne, weil sie haben gesehen, dass dieser Paulus, der litt, als er da war. Wahrscheinlich wirklich ein Augenleiden, wenn wir da komme ich gleich nochmal zu. Was aber ganz sicher war, ist, er wurde vor Lystra wurde er gesteinigt. Also er litt gerade da sehr, sehr stark, körperlich und ja wahrscheinlich innerlich hatte er Anfechtungen ohne Ende. Lasst uns mal die Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 19 und 20, den ersten Teil von 20 lesen. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Na, dann heißt es, dass er dann auch am nächsten Tag sofort weiterzog, weil er da halt eben immer noch Anfeindungen hatte. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Also er wurde da gesteinigt. Und das wegen der Verkündigung des Evangeliums. Er hat das in Schwachheit weitergegeben. Die haben sogar gesehen, wenn du das annimmst oder wenn du das weitererzählst, dann kannst du unter Umständen dafür sterben. Dann kannst du umgebracht werden oder zumindest ausgegrenzt werden. Es wird Folgen haben, wenn du dieses Evangelium annimmst. Und doch haben sie es gemacht. Sie haben dennoch trotz dieser Kämpfe, die sie bei Paulus gesehen haben, haben sie dennoch gesagt, wir nehmen dieses Evangelium auf. Ja, die Gläubigen haben Paulus nicht verachtet. Im Gegenteil, sie haben ihn aufgenommen, als wäre er ein Engel Gottes. Oder wie man heutzutage Jesus Christus aufnehmen würde, wenn er hier wäre. Die Gläubigen zumindest, weil von der Welt wäre er ja genauso verachtet. Weiterhin. Und als die Galater Jesus aufnahmen, ist Jesus wirklich der Grund ihrer Glückseligkeit geworden. Er hat sie freigemacht. Er war Grund ihrer Glückseligkeit, weil sie eben die Gnade erkannt haben und angenommen haben. Ja, für sie reichte das Wort des Evangeliums. Die haben es gehört und haben es angenommen. Die Gnade war ihnen genug. Ja, Paulus wundert sich nun, wie diese Galater sich davon abwenden konnten und sich wieder zum Halten des Gesetzes verleiten ließen. Wie konnte das sein? Er fragt sich sogar, ob er ihr Feind geworden sei, weil er ihnen einfach die Wahrheit des Evangeliums gesagt hat. Die Galater hatten all das, was er gesagt hatte, abgelehnt wieder und sind zurück zu etwas, was eben weg vom Evangelium führt, zu dieser Gesetzlichkeit. Also er fragt wirklich, ob er denn jetzt ihr Feind geworden ist, weil er die Wahrheit des Evangeliums sagte. Vorher wären sie, wenn es möglich wäre, wirklich bereit gewesen, die Augen auszureißen und Paulus zu geben. Und dann auf einmal lehnen sie ihn ab. Paulus weiß gar nicht mehr, wie er mit ihnen überhaupt reden kann. Wie kann ich noch zu euch kommen? Dieses hier mit den Augen ausreißen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das wahrscheinlich sein Leiden war. Im 2. Korinther sagt er ja von einem Pfahl im Fleisch, den er hat. Und viele Ausleger sagen immer, das wären Augenleiden. Wenn ich das so hier lese, dieser Hinweis, was Paulus da sagt, dass sie das sogar gemacht hätten, ihm ihre Augen gegeben hätten, ne, damit er von diesem Leiden befreit wird, könnte wirklich ein sehr guter Hinweis sein darauf. Ne, wir können das ja mal lesen. 2. Korinther 12, Vers 7. Damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also dieses sollte nach der Auslegung, also von vielen Auslegern wird behauptet, dass dieses hier eben das Augenleiden wäre. Und das kommt eben aus diesen mehreren Stellen, könnte man das denken. Ja, wie dem auch sei, Paulus litt auf jeden Fall zu der Zeit extrem und wahrscheinlich hatte er zu der Zeit wirklich dieses Augenleiden. Und ich hatte das selbst mal erlebt. Ich habe mal mit einer Aluminiumplatte bei der Arbeit, habe ich mein Auge so leicht angetitscht, meine Hornhaut am linken Auge, und da war ein kleiner Riss drin. Und eine Woche hatte ich wirklich höllische Schmerzen, die haben gebrannt und es war wirklich extrem übel. Ich konnte das Auge nicht öffnen. Ich hatte nachher dann so ein Pad drauf übergeklebt mit einer Augenklappe, damit das Auge ja ruhig bleibt. Als ich direkt vom Augenarzt wieder kam, der hat mir sogar noch irgendwelche Tropfen reingemacht, die sehr, sehr stark schmerzstillend sind. Das war irgendwas auf Drogenbasis irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so war das dann auszuhalten, aber irgendwann hörte die Wirkung auf und das brannte wieder. Das war echt schlimm. Auge aufhalten, Licht und so alles, das war schrecklich zu ertragen. Aber nach einer Woche waren dann die Schmerzen weg und danach ging es wieder gut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieser Paulus wahrscheinlich die ganze Zeit an sowas litt oder so schlimme Schmerzen hat, dann kann ich schon verstehen, dass er körperlich wirklich sagt er ja immer wieder, ich bin in Schwachheit, in Krankheit bei euch. Und dann weiß ich wirklich, wie schlimm er gelitten haben muss. Das ist wirklich eine Qual. Und dann geht er dahin, erzählt das Evangelium und es wird trotzdem angenommen. Da kann man nur sagen, es ist nicht Paulus, der große Paulus. Der hat gelitten, der war schwach. Aber die Worte die Worte des Evangeliums, die sind befreiend. Die haben getroffen. Also nicht der große Paulus, der große Redner, nein, der kleine Paulus, der aber die Wahrheit sagte. Ja, die Judaisten, die kamen zu den Galatern und eiferten regelrecht, damit die ihnen nachfolgten. Ihr Eifer ist nicht aus edlen Motiven, sondern sie wollten, die Galater, dass sie ihnen nacheifern, so praktisch als, ja, heute würde man sagen Fan. Damals halt eben religiöse Eiferer, Nachfolger. Und das ist auch irgendwo, egal wo du hinkommst, in jeder Religion oder in jeder Sekte, wird das gefordert, dass die Leute nacheifern dieser ganzen Sache. Die Leute einer Sekte oder einer Religion kommen zu den Menschen und versuchen, Leute zu gewinnen, die ihnen nacheifern. Eifer an und für sich ist ja gar nicht mal schlecht. Es kommt immer nur darauf an, um welche Sache eiferst du. Was ist das, wonach du, was du nachfolgst? Also religiöser Eifer ist immer schlecht. Jesus sucht keine religiösen Eiferer, keine frommen Leute, sondern er sucht Menschen, die ihm nachfolgen, die sehen, so hat Jesus gelebt und er möchte, dass ich genauso bin. Er möchte, dass ich ein Spiegelbild von ihm werde, dass ich ihm nachfolge. Und das hat nichts mit religiösen Eifer zu tun, sondern Jesus kam genauso wie Paulus in Schwachheit. Er war der König der Welt eigentlich. Er war Gottes Sohn. Er hätte es verdient gehabt, in einen großen Palast geboren zu werden. Und er hätte verdient gehabt, alle Ehre der Menschen einzufordern. Das wäre sein Recht gewesen. Aber er hat das nicht gemacht. Weil er so den Menschen hätte nie gewinnen können. Im Gegenteil, er kam in Schwachheit. Er kam als kleines Baby und wurde in eine Krippe gelegt, in einer Futterkrippe. Anstatt bejubelt zu werden, ist er ans Kreuz gegangen, wurde verspottet. Genauso wie Paulus in Lystra litt, körperlich litt und wirklich auch Angst hatte, das zu sagen, weil er nicht wusste, wie reagieren die. Er wurde gesteinigt. Aufgrund seiner Worte. Aber er war ein Nachfolger Jesus. Er hat Jesus nachgefolgt. Er ist ihm, genau wie Jesus es getan hat, war er bereit, für das Evangelium zu leiden. Eifern wirklich für die richtige Sache ist gut. Wenn wir für Jesus eifern und dann aber in Schwachheit das Wort des Evangeliums weitergeben und nicht groß tun, weil wir haben ja die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, wir haben die Wahrheit ja, aber groß, nein, in Schwachheit, in Einfachheit das Evangelium weitergeben, dann ist dieser Eifer eine gute Sache. Es ist gut für den zu eifern, der die Gnade für uns am Kreuz erkauft hat, für Jesus. Den Galatern war die Gnade aber jetzt plötzlich auf einmal nicht mehr genug. Und so leidet Paulus für sie. Es schmerzt ihnen, dass sie nicht mehr in dieser Gnade leben, sondern im Gesetz vollenden wollen. Es schmerzt ihnen richtig, dass er das so Er vergleicht das mit Geburtswehen, so innere seelische Schmerzen hat er, dass sie dieser Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Und so eifert er auch weiter um sie, damit sie wieder anfangen, Christus nachzufolgen, dass dieser Christus in ihnen wieder Gestalt annimmt. Das ist ein Eifer, der ist gut, der ist richtig. Während die, die mit dem Gesetz kommen, falsche Eiferer sind, die eigentlich nur Menschen gewinnen, damit sie selbst irgendwie groß dargestellt werden. Praktisch, also, wie ich schon sagte, Fans. Also Paulus Ziel ist es, dass die Galater wieder allein auf Christus schauen. Und Paulus ist so ratlos, dass er nicht weiß mehr oder keine Ahnung hat, wie er zu den Galatern gehen soll, wie er ihnen jetzt noch begegnen soll. Denn er versteht es nicht, wo sie jetzt stehen, wie sie da wieder abfallen konnten. Er hat keine Ahnung, wie er mit ihnen reden soll. Eigentlich hatte er vorgehabt, mit besseren Worten zu den Galatern zu kommen, mit freundlicheren Worten, mit aufmunternden Worten, aber er ist entsetzt darüber. Es ist allein Gottes Gnade, die retten kann. Und diese Gnade ist gratis. Und jeder darf sie ergreifen. Jeder kann sie ergreifen. Aber das geht nur, indem wir an dem glauben, der diese Gnade erkauft hat, an Jesus. Also die Gnade kommt zu jedem, der an Jesus Christus glaubt. Die Werke, also Werke zu tun, ist immer gut, ist nie verkehrt. Aber niemals bringen sie uns näher zu Gott. Gesetzeswerke bringen uns ja kein bisschen näher zu Gott. Ja, jetzt denken wir glauben doch daran, dass, wie kann ich das sagen? Also, dieses Problem, dass Gesetzlichkeit damals war, ne, betrifft uns das heute? Ja, es betrifft uns, weil egal, wo wir gucken, der Mensch ist so gepolt von Natur aus, er will immer etwas zu dieser Gnade hinzutun. Das ist in unseren Herzen drin. Wir wollen immer etwas noch dazu tun. Also, das ist nicht eine Sache, die jetzt wirklich nur die Galater betrifft, sondern das ist heute genau das Gleiche. Also, wir wissen, Gnade reicht auf der einen Seite. Und trotzdem steckt es in uns drin, dass wir noch etwas dabei tun wollen. Egal woher. Als ich noch im Katholischen war, da wusste ich, oder da hatte ich die Lehre eben Gnade und Werke. Beides ist wichtig, aber ganz klar, Gott schenkt die Gnade allein und die können wir uns nicht verdienen. Nicht ein einziges Werk, egal was wir tun, es reicht nichts, um näher zu Gott zu kommen. Und trotzdem sind Werke gut. Aber was ist die Motivation? Warum sollen wir Werke tun? Die Sache ist, wenn wir die Motivation haben, wenn ich etwas tue für Gott, dann habe ich auch irgendwas zu erwarten. Dann muss Gott mich in irgendeiner Form belohnen. Wenn das die Motivation ist, dann ist das immer die falsche Einstellung. Egal, was du tust, du kannst nichts erwarten. Und dennoch sollen wir Gutes tun. Die Motivation soll aber sein, wir lieben Gott. Wir tun es, um ihn zu verehren. Wir tun es, um Gott groß zu machen. Um den Menschen um uns herum zu zeigen, wir haben einen großen Gott, den wir lieben. Er ist unser Vater. Soll geschehen aus der Liebe wirklich zu Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wenn das die Motivation ist, dann brauchen wir dann weiß ich, dass Gott uns belohnt. Aber nicht, weil wir es einfordern können, sondern weil wir seine Kinder sind und die belohnt er. Weil wir zeigen, er ist unser Vater und wir lieben ihn und er belohnt das. Aber es soll nicht die Motivation sein, dass wir eine Belohnung einfordern. Nein. Die Motivation allein aus Liebe. Ja, ich möchte jetzt 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3 vorlesen. Und danach zum Abschluss Epheser 2, Vers 8 bis 9. Darf ja nicht fehlen, ist ja eigentlich jetzt die letzten Predigten immer vorgekommen, also will ich jetzt keine Ausnahme machen. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meine Liebe hingebe, damit ich verbrannt würde, und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Du kannst alles geben, aber ohne die Motivation, ich liebe Gott, ich möchte, dass er verehrt wird, ich möchte ihn groß machen. Wenn das nicht die Motivation ist, dann ist alles egal. Kannst du noch so viele gute Werke machen, kannst in den besten Sprachen reden, kannst alle Erkenntnisse haben, kannst allen Glauben haben, aber es bringt dir nichts. Du kannst selbst dein Leib hingeben, es bringt dir nichts. Ohne Liebe, alles wertlos. Ja, und jetzt Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, es ist die Gnade, die wirklich uns Menschen errettet. Und durch diese Gnade sind wir Gottes Kinder. Und Gottes Kinder sollen ihren Vater doch lieben, oder? Allein Gottes Liebe, kein Werk. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass wir durch dich ja Errettung haben, dass wir deine Kinder heißen dürfen, dass wir ja dich lieben dürfen, Herr. Herr, schenke, dass wir ja nur allein auf dich schauen, dass wir an deiner Gnade genug haben und dass wir ja keine Werke tun müssen, um näher zu dir zu kommen. Herr, wir sollen gute Werke tun, aber ja, du möchtest sie in uns wirken. Ja, Herr, schenke, dass wir ja unser ganzes Leben darauf ausrichten, ja, dass wir dir die Ehre geben, dass wir ja dir näher kommen, dass wir ja Freude an dir haben und ja, dass du wirklich für uns alles bist und dass ja diese Freude in uns wirklich immer größer wird. Herr, die Werke, die wir tun sollen, ja, schenke, dass die Motivation wirklich Liebe ist und ja, nicht irgendwie ja, das Hoffen auf Belohnung oder irgendetwas anderes. Ja, du ja siehst, dass ja dieses hier uns alle angeht und es ist immer ein Kampf, ja, auf dich zu schauen. Ja, schenke, dass wir ja unsere Augen auf dich richtet lassen und ja immer bei dir bleiben. Amen.